ARD.
In einer idealen Welt wäre ja das Sorgen sowieso gleichwertig der Erwerbstätigkeit. Und ich glaube, dann würden sich so kleinschrittige Fragen, mit denen wir uns jetzt gerade im Status quo beschäftigen müssen, die würden sich gar nicht mehr so sehr stellen. Weil wenn das Sorgen gleichwertig anerkannt wäre, dann wäre, glaube ich, auch anerkannt, dass es klar ist, dass mehr Erwachsene sich um ein Kind sorgen als ein oder zwei. Und dann wäre auch anerkannt, dass es egal ist, welchem Geschlecht diese Erwachsenen angehören.
Wissenswerte. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
Ich bin Jessica Wiener. Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im rbb24 Inforadio. Die Weihnachtszeit steht an und Weihnachten bedeutet für viele Familienzeit. Vielen kommt da das klassische heteronormative Bild in den Kopf, Vater, Mutter, Kind. Aber passt dieses klassische Bild noch in unsere modernen Zeiten? Längst sind auch andere alternative Familienkonstellationen gelebter Alltag. Welche das sind? Wie sie entstehen und auf welche Herausforderungen diese Familienkonstellationen treffen im Vergleich zur klassischen Konstellation. Unter anderem dazu forscht die Geschlechterforscherin Alicia Schlender von der Humboldt-Uni in Berlin. Und heute ist sie zu Gast in den Wissenswerten. Hallo Frau Schlender, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Frau Schlender, Sie schreiben auf Ihrer Internetseite, der gesellschaftliche Begriff von Familie sei eng und beengend. Was meinen Sie damit?
Ja, eigentlich so ähnlich, wie Sie es gerade schon eingeleitet haben, ist unser Bild von Familie sehr geprägt von diesem einen Familienmodell, von der Mutter-Vater-Kind-Familie. Und das bedingt, dass wir ein Normbild eben im Kopf haben und uns gar nicht mehr so leicht vorstellen können, dass Sorge ja in ganz vielen unterschiedlichen Konstellationen stattfinden könnte und ja auch stattfindet. Und diese Norm bedeutet auch für sehr viele Leute, dass sie als Abweichung gelten und das erleben sie in Form von Diskriminierungen im Alltag und eben auch ganz zentral im Recht. Und ich würde schon sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr negative Kehrseite dieses Familienideals.
Sie schreiben auch weiter, dass Sie mit Ihrer Arbeit eine gesellschaftskritische, feministische Auseinandersetzung rund um Elternschaft und Familie verfolgen. Was erhoffen Sie sich davon?
Mein Anliegen ist, dass wir Sorge umeinander genauso zentral verstehen, wie sie ist. Nämlich sie ist mindestens so wichtig wie die Tatsache, dass wir arbeiten gehen, ins Büro, ins Studio, zum Putzen. All das ist, was als Arbeit gilt, so gesamtgesellschaftlich gesehen. Und was wir oft vergessen, ist, dass ja Sorge genauso Arbeit ist, nur dass sie halt im Unsichtbaren stattfindet und als privat gelabelt wird und dadurch auch als wertloser verstanden wird. Also die Anerkennung bekomme ich sozusagen in der Erwerbstätigkeit und nicht dafür, dass ich mich zum Beispiel um meine Oma oder um meine Kinder kümmere. Und mir ist ein Anliegen, dieses Sorgen als selbstverständlichen Teil der Gesellschaft anzuerkennen. Und dazu gehört für mich eben ganz zentral auch, dass das Recht zu sorgen ausgeweitet werden muss und eben nicht so eng auf diese Mutter-Vater-Kind-Familie zugespitzt sein dürfte, weil das sind ja nicht nur Mütter und Väter, die für Kinder sorgen, sondern es sind oft mehr als zwei Personen, die für Kinder Sorge tragen. Und das dürfte nicht so sehr prekär, so sehr unsicher stattfinden, wie es im Moment der Fall ist. Und um es kurz konkret zu machen, also ich denke da an, wer bekommt Geld, wer bekommt Kinderkrankentage, wer muss einen Kinderlosenzuschlag zahlen, obwohl die Person vielleicht tatsächlich tagtäglich Sorge für ein Kind trägt, aber nur weil sie kein rechtlicher Elternteil ist, steuerlich zum Beispiel als kinderlos gilt.
Wie es mit dem Recht ja oft so ist, da wird es recht schnell, recht kompliziert.
Ja.
Bevor wir darauf eingehen und bevor wir auch auf die modernen bzw. alternativen Familienmodelle gucken, was das überhaupt alles sein kann, müssen wir da vielleicht als Abgrenzung die klassische Familie nochmal definieren. Gibt es denn überhaupt eine wissenschaftliche Definition für Familie?
Die moderneren wissenschaftlichen, zum Beispiel soziologischen Definitionen von Familie, die haben sich tatsächlich oft schon gelöst von diesem festen Mutter-Vater-Kind-Familienbegriff und betonen mehr die Tatsache, dass füreinander Sorge langfristig und verbindlich übernommen wird, um Familie zu definieren, was ich sehr wertvoll finde, weil dadurch eben viel, viel mehr Zusammenlebensformen als Familie gelten. Und dieser Mutter-Vater-Kind-Familienbegriff ist aber trotzdem noch so sehr in unseren Köpfen verankert als das normale Familienbild und ja auch so im Grundgesetz zum Beispiel verankert, der Schutz dieser Familie. Und das kommt, ein bisschen plakativ ausgedrückt, würde ich sagen, auch daher, dass es sehr nützlich ist, dass in der Familie sehr viele Arbeiten stattfindet, ohne die die Gesellschaft so gar nicht funktionieren könnte. Also um es mal ganz plastisch auszudrücken, die Menschen können nur raus in die Erwerbsarbeitssphäre gehen, wenn für sie gesorgt wurde. Sie wurden geboren, sie wurden umsorgt, sie wurden gepflegt, sind dann irgendwann erwachsen, lernen einen Beruf, gehen arbeiten und kommen dann abends aber wieder nach Hause, wo wieder gesorgt wird. Und dieser ganze Riesenaspekt von Sorge, dieses im Privaten stattfindende, ist so wichtig, damit dieses kapitalistische System so weiter funktionieren kann.
Dass man also wieder bereit ist, am nächsten Tag in den Arbeitsmarkt wieder einzutauchen und eben beizutragen zum Bruttosozialprodukt, sage ich jetzt mal.
Korrekt. Stichwort Bruttoinlandsprodukt, da kommt ja diese Sorge nicht vor. Die ganze unbezahlte privatisierte Sorgearbeit ist nicht Teil unseres Bruttoinlandsproduktes. Gleichzeitig könnte das Bruttoinlandsprodukt überhaupt nicht existieren, wenn wir diese Sorge nicht hätten. Und ich glaube, die einfachste Form, das eben so zu organisieren, mit dieser Privatisierung der Sorgearbeit, das ist eben die Kleinfamilie.
Und jetzt haben wir ja gesagt, dieses Ideal bildet nicht die komplette Lebensrealität ab. Es gibt eben moderne bzw. alternative Familienmodelle. Welche sind denn das?
Also ich spreche gerne als ein möglicher Überbegriff von Mehrelternfamilien. Und den meisten sind die bekannt als Patchwork- oder Stieffamilien. Das ist eine Mehrelternkonstellation, die in Nachtrennungskontexten entstehen. Früher sind sie entstanden, weil ein Elternteil gestorben ist. Dann ist eine Stieffamilie entstanden. Heute ist es sehr selten ein Todesfall, sondern viel, viel öfter ein Scheidungsfall. Und dann geht ein Elternteil oder auch beide Elternteile gehen neue Beziehungen ein. Und diese neuen PartnerInnen übernehmen dann oft auch Sorge mit für die Kinder. Und dann haben wir schon gleich mehrere Erwachsene, die sich eben um Kinder sorgen. Das ist so eine Konstellation, an die ich jetzt denke. Und dann bekannt geworden in den letzten Jahren sind auch die sogenannten Co-Elternschaften. Und die sind ein bisschen anders als die Patchwork-Konstellation. Nicht unbedingt Nachtrennungskonstellationen, sondern oft wirklich Konstellationen, wo sich Menschen zusammentun und auch schon vor der Zeugung eines Kindes oft zusammentun und sagen, wir wollen langfristig verbindlich für ein Kind Sorge übernehmen. Ohne dass sie eine romantische Liebesbeziehung zwangsläufig miteinander haben. Um es kurz konkret zu machen, das könnten zum Beispiel drei Freundinnen sein oder auch ein Freund und eine Freundin, die keine Liebesbeziehung miteinander haben und die sagen, wir sind irgendwie schon lange befreundet, Freundschaften tragen eigentlich vielleicht sogar viel besser und viel länger als Liebesbeziehungen, wir wollen Eltern miteinander werden. Oder das könnte ein lesbisches Paar mit einem schwulen Paar gemeinsam sein, die sich dann zu viert entscheiden, Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Wohlgemerkt, immer nur maximal zwei Elternteile können rechtlich Eltern werden, ne?
Obwohl dann eventuell mehrere beteiligt sind.
In der letzten Konstellation, die ich jetzt gerade genannt habe, sind es vier faktische Eltern, die jetzt in dem konkreten Fall miteinander Verantwortung übernehmen wollen, die wirklich intendiert Eltern sind, die lange planen, Eltern miteinander zu werden, die teilweise auch Verträge miteinander aufsetzen, privatrechtliche, und sagen, so und so stellen wir uns das vor. Also die oft wirklich sehr viel besser vorbereitet sind als ein heterosexuelles Paar, das vielleicht eher so einem unbewussten Drehbuch folgt oder so einem unbewussten Skript folgt von, naja, man wird dann halt auch Eltern, wenn man schon jahrelang ein Paar ist. Und ich glaube, dass gerade heterosexuelle Eltern sich sehr viel abgucken könnten von Co-Eltern-Konstellationen, die ja da oft sehr, sehr viel reflektierter reingehen.
Würden Sie das als Vorteil dieser modernen Familienkonstellation gegenüber einer traditionellen sehen? Also man kann es natürlich nicht verallgemeinern, nehme ich an. Also weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Aber das klingt ja schon sehr durchdacht.
Ja, ich würde sagen, das kann auf jeden Fall ein Vorteil sein. Mir ist auch wichtig zu sagen, auch Co-Elternschaften sind nicht gefeit vor Trennung und vor Konflikten, die auch in anderen Familienkonstellationen vorkommen. Aber ja, dieses sich vorab verständigen, zum Beispiel über Erziehungsfragen, sich vorab verständigen darüber, was machen wir eigentlich, wenn sich jemand verliebt in jemand anderen, das ist definitiv ein Vorteil. Worin ich aber vor allem einen Vorteil sehe, ist, dass es einfach mehr Personen gibt, die sich um das Kind kümmern. Und da sind wir wieder zurück bei dieser privatisierten Kleinfamilie, wo es zwei Eltern sind, die sich um ein Kind kümmern und wo wir wissen, was das bedeutet. Wir wissen, die meisten Eltern stehen, wenn nicht kurz vorm Burnout, in diesem Versuch, irgendwie genug Geld zu erwirtschaften und genug sich um die Kinder kümmern zu können, dann sind sie doch zumindest stark belastet und meistens von einem Gefühl begleitet, eigentlich niemandem so richtig gerecht werden zu können. Und sobald es mehr Erwachsene gibt, ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass die Kinder bestenfalls entspanntere Eltern um sich haben, weil die einfach noch ein bisschen mehr Luft haben.
Das kennt wahrscheinlich auch jeder, der eine Familie kennt, die vielleicht keine weitere Familie, keine Oma, kein Opa oder sonst was in der Gegend hat, die halt dann tatsächlich rotieren und im Vergleich zu anderen, die vielleicht eine größere Familienkonstellation haben, einfach mehr Ausweichmöglichkeiten haben. Was ja nicht unbedingt was Schlechtes für das Kind bedeuten muss, wo es vielleicht auch Ängste gibt, dass Menschen denken, dass die Kinder keine feste Bezugsperson haben.
Ja, das ist ja so ein sehr gerne auch von Rechtsseite vorgebrachtes Argument, warum mehr Elternstellen, also mehr Positionen im Recht für mehr als zwei Eltern, dass das ein höheres Konfliktpotenzial mit sich bringen könnte und dass das dann im Endeffekt auf die Kinder negativ zurückfallen würde. Ich glaube, wenn ich es jetzt mal kurz so drastisch ausdrücken darf, das ist Quatsch. Mhm. Also wir haben Konflikte überall, wo zwischenmenschliche Beziehungen sind. Und ich glaube sogar, dass wenn das Recht uns eine klare Vorlage bieten würde, wie Sorge für Kinder auf mehr als zwei Personen verteilt sein könnte und das rechtlich abgesichert wäre mit faktischen Ausgleichen finanzieller Art, zeitlicher Art, dann hätten wir sogar teilweise weniger Konfliktpotenzial, weil Menschen das nicht jedes Mal neu, das Rad neu erfinden müssten, wenn sie zum Beispiel aus der Kleinfamilie rauskommen, weil sie sich trennen und dann plötzlich dastehen und mit einer neuen Partnerin, neuen Partner und sich fragen, wie machen wir das denn jetzt? Mhm. Und wenn es da einfach rechtliche Vorlagen gäbe, dann entstünden ja auch wiederum Vorbilder, weil es einfacher wäre, das in die Praxis umzusetzen. Also ich glaube, diese Idee von, das ist fürs Kindeswohl problematisch, wenn es mehr Erwachsene gibt, das glaube ich wirklich nicht.
Mhm. Weihnachtszeit, Familienzeit, Vater, Mutter, Kind, das ist nur ein denkbares Familienmodell. Was gibt es sonst für Konstellationen? Welche Vorteile oder Nachteile bieten Sie gegenüber dem klassischen oder traditionellen Modell? Welche Herausforderungen stehen Sie gegenüber? Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist die Geschlechterforscherin Alicia Schlender von der Humboldt-Universität in Berlin. Frau Schlender, ich habe gerade die Herausforderungen angesprochen. Wir haben sie ja auch schon erwähnt, vor denen eben vor allem die Menschen stehen, die in diesen alternativen Familienmodellen leben. Sie haben schon so ein bisschen angedeutet. Können Sie die vielleicht noch mal kurz und knackig zusammenfassen? Ich weiß, das wird wahrscheinlich ein Wust sein, aber Sie haben das Rechtliche zum Beispiel angesprochen oder auch den Alltag, nehme ich an.
Genau, ich habe angesprochen, dass die Norm der Kleinfamilie, die wir alle kennen, dazu führt, dass viele Menschen, die langfristig und verbindlich Sorge für ein Kind übernehmen, aber eben keine rechtlichen Eltern sein können, sowohl rechtlich sehr viele Unsicherheiten erleben, aber eben auch im Alltag Diskriminierungen ausgesetzt sind.
Welche sind das dann zum Beispiel?
Alltägliche Diskriminierungen könnten sein, zum Beispiel, dass in der Kita, die als Normalität gilt, es gibt halt Mutter und Vater und wenn dann aber plötzlich eine zweite Mutter oder ein zweiter Vater auftaucht, dann fällt es auf das Kind zurück, das erklären zu müssen, im schlimmsten Fall. Im besten Fall ist die Kita gut vorbereitet auf die gelebten Realitäten, dass es eben nicht Aufgabe des Kindes ist, sondern dass die Kita in Form von einer Sensibilisierung auch den anderen Eltern gegenüber, aber eben auch den Kindern gegenüber, das aufzeigt, was normal ist, nämlich dass es sehr viele verschiedene Familienformen gibt. Kinderbücher sind ein Beispiel dafür, mit welchen Vorbildern wachsen auch wiederum Kinder auf. Und wenn das für die Kinder schon Normalität ist, dass es verschiedene Familienformen gibt, dann kann es auch für die Erwachsenen, die irgendwann diese Gesetze schreiben, Normalität werden.
Sie hatten ja vorhin auch angesprochen, was das Finanzielle angeht, dass es da einfach Unterschiede gibt. Normative Familien erfahren ja zum Beispiel staatliche Wertschätzung. Wir haben vorhin schon so ein bisschen angerissen, warum das wahrscheinlich so ist, weil es einfach fördert, dass der Mensch, der in der Familie die Sorge erfährt, am nächsten Tag wieder arbeiten gehen kann. Eben in Form von finanzieller Unterstützung gibt es diese staatliche Wertschätzung. Alternative Familienformen erhalten die aber eigentlich derzeit nicht.
Genau, und ich weiß, dass diese Rechtslage oft sehr abstrakt erscheint. Ich bin selber keine Juristin, aber ich finde es total wichtig, sich deshalb immer wieder bewusst zu machen, was heißt das wirklich ganz konkret? Wie schlägt sich das ganz konkret nieder, diese Benachteiligung? Und das heißt, wenn wir jetzt eine 3- oder 4-Eltern-Konstellation haben, dann haben wir nur die Möglichkeit, für zwei Eltern rechtlich Eltern zu sein. Und für alle anderen, die de facto für das Kind sorgen, vielleicht auch ihre Erwerbsarbeit zurückschrauben, die können keine Elternzeit nehmen, die können kein Elterngeld bekommen. Die können mit dem Kind zwar zu Hause bleiben, wenn es krank ist, aber keine Kinderkrankentage bekommen. Hm. Das sind jetzt so ein paar Beispiele, ne? Oder auch Thema Altersvorsorge. Ich finde sowieso, das ist ein grundlegendes Problem, dass Erziehungszeit arbeiten, viel zu wenig in der Rente berücksichtigt werden, was wieder so diese Wertigkeit der verschiedenen Arbeitsformen aufgreift. Wenn ich Erziehungszeiten mir anrechnen lasse, werden die sehr viel schlechter angerechnet als für Erwerbstätigkeit, obwohl die Wertigkeit gleich sein sollte. Aber wenn ich nun nur sozialer Elternteil bin und nicht rechtlich, dann habe ich gar keine Möglichkeit, mir meine Erziehungszeiten anrechnen zu lassen. Und ich würde es ganz kurz untermauern mit einem Beispiel aus meiner Forschung. Ich forsche eben zu sogenannten Stiefmutterfamilien und denke da gerade an eine Frau, die mit ihrem Partner schon seit vielen, vielen Jahren zusammen ist. Der Partner hat ein Kind mit in die Beziehung gebracht und sie hat dann eine sehr klassische Mutterrolle, wenn man so will, übernommen. Er war Teilzeit erwerbstätig, während er Vollzeit erwerbstätig war und hat eben sich sehr, sehr zentral um dieses Kind gekümmert. Es gibt aber auch noch die leibliche Mutter, die das Sorgerecht für das Kind hat. Also die leibliche Mutter hat das Sorgerecht, der leibliche Vater hat das Sorgerecht, die beiden rechtlichen Eltern teilen es sich. Und dadurch bleibt für diese soziale Mutter gar kein rechtlicher Spielraum. Die hat sozusagen die Hauptsorge mit für dieses Kind getragen, mehr sogar als der leibliche Vater, und hat keinerlei faktischen Ausgleich dafür bekommen, wird den auch nicht bekommen. Und das hat sie im Interview auch sehr stark gemacht, hat eben noch diesen symbolischen und finanziellen Nachteil, den kinderlosen Zuschlag zahlen zu müssen, obwohl sie im Wechselmodell mit hauptverantwortlich für dieses Kind sorgt. Und das zeigt so, wie sehr das Recht hinterherhinkt der gelebten Realität, weil...
Da bräuchte es dann jetzt, Sie haben die Elternstellen vorhin erwähnt. Elternstelle heißt Vater, Mutter oder Mutter, Mutter. Aber es gibt halt eben nur zwei im derzeitigen Recht, wenn ich es richtig verstehe. Und da bräuchte es dann diese dritte Elternstelle, die würde dann helfen, oder?
Also es gibt nur die Mutter-Vater-Elternstelle, Stand jetzt. Es war jetzt mit der Koalition, der Ampelkoalition, noch die Hoffnung, dass die Mutter-Mutter-Variante kommt, also dass die sogenannte zweite Elternstelle, die bisher den Vätern nur offen ist, dass die auch für eine zweite Mutter geöffnet wird, um zum Beispiel lesbischen Ehepaaren oder Paaren die gemeinsame Elternschaft zu ermöglichen. Mhm. So, das ist bisher nicht passiert. Eine Möglichkeit für die Konstellation, die ich gerade beschrieben habe, wäre, dass es zum Beispiel drei gleichwertige Elternstellen gäbe. Es gibt ein paar internationale Beispiele für mehr Elternschaften im Recht. Ich glaube, dass wir noch relativ weit davon entfernt sind in unserem gesellschaftlichen Prozess der Anerkennung von Familienvielfalt, dass wir tatsächlich gleichwertige Elternstellen bekommen. Meiner Meinung nach wäre es gut und richtig, vier Elternstellen zu haben, um zum Beispiel auch diese Konstellation, die ich gerade beschrieben habe, von einem lesbischen Paar und einem schwulen Paar abzusichern. Aber ich finde, wir müssen immer gar nicht von diesem Abstammungsrecht direkt reden. Also das ist das, worüber wir gerade sprechen. Also das Recht, das regelt, wer rechtliche Eltern von einem Kind sind und damit, woher das Kind sozusagen rechtlich abstammt. Uns wäre schon sehr viel geholfen, wenn wir über faktische Ausgleiche reden würden, also über Ausgleiche für faktisch geleistete Sorgearbeit. Und das könnten ja auch Varianten sein, zu gucken, wie könnten wir diese Person, nennen wir sie jetzt Johanna, die soziale Mutter, wie könnten wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass sie finanziell dafür ausgeglichen wird, für dieses Kind jetzt wirklich über ein Jahrzehnt Sorgeverantwortung getragen zu haben. Aber wie könnten wir auch rechtlich dafür sorgen, dass sie auch dann noch ein rechtliches Verhältnis irgendwie zu diesem Kind haben könnte, wenn der Mann sich von ihr zum Beispiel trennen würde oder sie sich von ihm? Dann stünde sie ja wirklich völlig rechtslos da. Hm. Und also mir geht es gar nicht darum, immer direkt das Abstammungsrecht so grundlegend verändern zu müssen. Ich glaube, das brauchen wir dringend auch. Aber wir brauchen auch die Zwischenschritte.
Jetzt könnten Kritiker sagen, wenn man von zwei Elternstellen auf zum Beispiel vier Elternstellen geht, dann würde ja auch mehr Geld in diese Familie fließen. Wäre das dann so oder würde das aufgeteilt werden? Also was ist denn da das Ideal? Kritiker könnten jetzt sagen, naja, dann wird das zugehauen mit Geld.
Das sind ja tatsächlich Detailfragen, die geklärt werden müssten. Ja, ich persönlich finde, man kann nicht genug Geld in Sorge stecken. Ich glaube, das ist jetzt schon deutlich geworden. Und ich glaube, die Gesellschaften könnten sich einfach nur den allergrößten Gefallen tun, wenn in das Sorgen umeinander Geld gesteckt würde. Es gibt ja auch alte feministische Forderungen von Lohn für Hausarbeit. Es gibt auch aktuellere Berechnungen, wie viel würde das eigentlich kosten, wenn man Sorgearbeit äquivalent zur Erwerbstätigkeit berechnen würde. Und ich finde das total sinnvoll, sich das mal durchzuspielen, weil das diesen Wert wieder sichtbar macht, den ich die ganze Zeit schon betone. Jetzt ein bisschen aus dem Bauch herausgesprochen, müsste das ja gar nicht zwangsläufig teurer werden für den Staat, wenn das Geld, das jetzt für zum Beispiel Elterngeld zur Verfügung steht, wenn das dann eben auf vier Eltern verteilt würde. Es ist sehr wenig Geld. Ich finde auch fragwürdig, das würde ich gerne noch ganz kurz sagen, warum eigentlich nur, das sind 67% Lohnersatzleistung, das Elterngeld. So, warum ist es eigentlich so, dass in dem Moment, wo ich erwerbstätig bin, bekomme ich 100% Lohn und dann werde ich Elternteil und dann bekomme ich nur noch 67% und das auch nur für 12 Monate. Also ne, da schlägt sich so nieder, okay, das ist wertvolle Arbeit und das andere nicht. Aber das müsste ja gar nicht teurer sein, sondern es geht darum, dieses Geld selbstbestimmter verteilen zu dürfen zwischen den Menschen, die faktisch Verantwortung übernehmen.
Wir sind wahrscheinlich auch ein bisschen schon abgedriftet, eine ganz neue Diskussion, die eigentlich selbst für sich noch viel mehr Zeit bräuchte. Ich will noch mal gucken auf die Ampelkoalition, die gebrochene. Die hatte ja nun einiges eigentlich vor, Stichwort Verantwortungsgemeinschaft, Ausweitung des kleinen Sorgerechts und eben diese Mitmutterschaft. Jetzt ist die Koalition gebrochen. Was macht das in Ihnen? Beziehungsweise hatten Sie Hoffnung, dass das überhaupt kommt? Beziehungsweise wie schauen Sie jetzt in die aktuelle politische Lage, was das angeht?
Also ich habe das gemeinsam mit Kolleginnen sehr eng verfolgt, was familienrechtlich unter dem Credo mehr Fortschritt wagen sich die Ampelkoalition auf die Fahnen geschrieben hatte. Und das ist sehr schmerzhaft zu sehen, dass davon jetzt de facto kaum was gekommen ist und wirklich teilweise auf den letzten Metern jetzt nicht mehr kommen wird. Also ich denke da gerade an die Mitmutterschaft, also die zweite Elternstelle für Mütter zu öffnen, für die einfach Betroffene seit Jahr und Tag kämpfen und die für Betroffene und ihre Kinder eben dringend notwendig gewesen wäre. Ich sehe nicht, dass das jetzt noch kommt. Es gibt ein bisschen Hoffnung, dass der Paragraph 218 vielleicht noch abgeschafft wird, der ja für mich auf jeden Fall auch ganz eng mit
der Schwangerschaftsabbruch-Paragraph.
Genau, und die Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, die im Paragraph 218 festgeschrieben ist. Alles andere sehe ich eher mit der Ampel ausgeschaltet, wenn man in diesem Ampelbild bleiben möchte. Und das ist tatsächlich umso schmerzhafter, wenn man sich aus meiner Perspektive die Umfragewerte anguckt. Also ich glaube nicht, dass unter einer CDU-geführten Regierung jetzt besonders viel in die Absicherung von vielfältigen Familienformen passieren wird in diese Richtung. Und ich glaube, deshalb wäre es umso wichtiger gewesen, dass wir unter der Ampelregierung das jetzt noch hätten zumindest absichern können, was da geplant wäre. Ich finde es trotzdem wichtig zu betonen, dass das sehr kleinschrittige Verbesserungen gewesen wären.
Ich habe ja nun schon versucht, so ein bisschen die Position des Kritikers einzunehmen.
Ja.
Es gibt immer wieder Menschen, die sich dagegen stellen. Manches Mal scheint es auch so, als würden sie sich von einer Öffnung des gängigen Familienmodells, um da zu diesem Bild mal wieder zurückzukommen, persönlich angegriffen fühlen. Was glauben Sie, warum das so ist?
Ja, ich glaube, das geht an sehr grundlegende Vorstellungen heran, mit denen wir alle aufwachsen oder die meisten von uns aufwachsen. Und das sind Bilder von der Frau, die sorgt, der Frau als Mutter. Also ich glaube, wir haben in Deutschland ein sehr fest in den Sattel sitzendes Mutterideal von der Frau, die eben selbstlos sorgt und eben vor allem unsichtbar sorgt. Und wenn wir eben jetzt diese Familie aufbrechen im Sinne von diese festen Formen öffnen, dann verliert auch dieses Frauenbild und dieser Muttermythos an Macht. Und ich glaube, daran haben viele zu knabbern, die davon eben auch profitieren, ne? Also wo wir wieder am Anfang unseres Gesprächs sind, also der versorgende Mann, auch das ein ganz fest verankertes gesellschaftliches Bild, der in Vollzeit arbeitet, das ist eine ganz feste Norm und der müsste ja dann verzichten auf diese sorgende Frau. Und ich glaube, wenn wir uns einmal so vorstellen, was würde denn passieren, wenn plötzlich die Frau nicht mehr diese umfassende Sorge übernimmt, dann wird erstmal deutlich, wie umfassend die Veränderung wäre. Und ich spreche da jetzt gar nicht von der Praxis, sondern wirklich von so tief verankerten Bildern.
In einer idealen Welt, was würde es für Veränderungen geben im Verständnis des Begriffs Familie? Müsste man diese Geschlechterstellen einfach rausnehmen?
In einer idealen Welt wäre ja das Sorgen sowieso gleichwertig der Erwerbstätigkeit. Und ich glaube, dann würden sich so kleinschrittige Fragen, mit denen wir uns jetzt gerade im Status quo beschäftigen müssen, die würden sich gar nicht mehr so sehr stellen. Weil wenn das Sorgen gleichwertig anerkannt wäre, dann wäre, glaube ich, auch anerkannt, dass es klar ist, dass mehr Erwachsene sich um ein Kind sorgen als ein oder zwei. Und dann wäre auch anerkannt, dass es egal ist, welchem Geschlecht diese Erwachsenen angehören. Und dann wäre nämlich dieses ganze Sorgen nicht so hinter den eigenen vier Wänden verschlossen. Ich stelle mir so eine ideale Welt vor, dass wir hier in den Kiezen in Berlin, aber auch auf dem Land zum Beispiel so eine Institution wären Sorgezentren. Da gibt es auch tatsächlich schon ganz konkrete Vorschläge dazu. Es gibt eine Bewegung, die sagt, leere Einkaufszentren zu Sorgezentren zu transformieren. Und da trifft man sich, da verbringt man Zeit miteinander, da sorgt man umeinander. Und dann wäre sozusagen nicht mehr die Frage, hat dein Mann 2 oder 4 Monate Elternzeit genommen, sondern dann wäre genau die Frage, treffen wir uns heute im Sorgezentrum oder bist du heute erstmal im Büro? So, und dann wäre auch diese ganze Vorstellung von, wir müssen 40 Stunden erwerbstätig sein, um gut leben zu können, nicht mehr da.
Man sagt ja gerne, um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und das klingt eigentlich ganz schön, wenn mehr Leute füreinander sorgen, umeinander sorgen, miteinander sorgen. Frau Schlender, vielen Dank für das Gespräch. Zu Gast in den Wissenswerten die Geschlechterforscherin Alicia Schlender von der Humboldt-Uni in Berlin. Sie forscht dort unter anderem zu Familienmodellen und welchen Herausforderungen, den rechtlichen und auch alltäglichen, sie gegenüberstehen. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.